Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Willkommen zu unserem Podcast Albtraumfabrik. Ich bin Alina.
Ich bin Sabrina und damit guten Abend aus Köln.
Und guten Morgen aus Hollywood.
Woo.
Oh, so, und das war's für heute?
Nein, Alina.
Ja.
Heute, an dem Tag, wo unsere Folge rauskommt, ist
ja
Weltfrauentag. Ja.
Happy International Women's Day.
Es ist ein großes Ereignis.
Es ist ein Riesenereignis.
Ich möchte gern mit dir darüber reden.
Okay. Das können wir machen.
Über den Frauentag und über Frauen im Allgemeinen und im Speziellen.
Also ich mag Frauen sehr gerne. Ich finde, man sollte generell aufhören, die zu ermorden.
Das wäre schön, das aber...
Können wir das so machen?
Das wäre schön, aber da sind wir noch lange nicht angekommen.
Oh Mann.
Sorry. Soll ich dir ein paar Fakten erzählen?
Das finde ich toll.
Ja, mache ich gerne.
Du bist ja die, vorbereitet ist mit Fakten. Von daher passt das in deine Rolle rein.
Genau.
Hier im in der Podcast-Welt.
Die Organisierte, die Kontrollierte.
Genau. Ich bin die, ist ein bisschen außer Kontrolle. Gerät manchmal ein bisschen außer Kontrolle.
Du müsstest das dann einfach ein bisschen mit Comedy unterfüttern.
Oh, kein Druck.
Weil das ist sonst vielleicht ein bisschen zu ernst.
Ich mache dann nach jedem Fakt einmal mal kurz so die Hand unter meine Achsel und mache so ein Furzgeräusch.
Ja, das lockt die Männer dann an, auf jeden Fall. Für den Männerhumor.
Und das ist das Wichtigste.
Das ist es, was wir brauchen, genau.
Ja.
Also, zum Thema Weltfrauentag. Die erste Frau, die für Frauenrechte kämpfte, war Olympe de Gouges.
Mhm.
Das war 1791, hat sie ein Manifest verfasst mit dem Titel Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin.
Richtig so.
Richtig so. 1793 wurde sie dann für ihren Einsatz geköpft.
What the fuck?
Ja, also das war schon damals nicht so gerne gesehen, wenn man sich für Frauenrechte einsetzte. So wie
nee,
heute auch.
Frauen sind eine sehr große Gefahr für die Patriarchie, heißt das so?
Für das Patriarchat, ja.
Für das Patriarchat, das haben die ja über Jahrhunderte sorgfältig aufgebaut, haben Jahrhunderte sorgfältig dafür gesorgt, dass wir wissen, wo unsere Rolle ist und damit sie, die weißen alten Heteromänner, sich untereinander helfen können, die Welt zu regieren. Ich glaube, das ist eine gerechte Erfassung der Welt.
Ja, genau. Und jetzt haben sie natürlich Angst, dass das auffällt, dass sie sich da selber auf die Positionen hingesetzt haben.
Da kommt die da, wie hieß sie? Hardin?
Olympe de Gouges.
Da kommt die Olin dahin und sagt so, hör mal, wie wäre es, wenn wir, obwohl wir eine Vagina haben, auch Rechte haben?
Ja, und dann sagen die einfach 50-50 aufteilen.
Dann sagen die so, ja, wir hören uns das gerne an, komm mal vorbei, Kopf ab. So ging das.
Vielleicht kommt daher der Spruch, seinen Kopf für etwas herhalten.
Oh, das könnte natürlich sein.
Könnte sein, ne?
Es könnte sein. Ich würde sagen, wir könnten das entweder researchen oder wenn da draußen jemand ist, der die Antwort dazu kennt und der so gerne eine Besserwisserrolle einnimmt, kann uns auch gerne die Antwort geben.
Immer gerne. Sind wir
immer
völlig
gerne
offen für. Ja.
Besserwisser nach vorne.
Der nächste Fakt ist, seit 1919 gibt es in Deutschland das Frauenwahlrecht.
Mhm.
In der Zeit des Nationalsozialismus war der Frauentag offiziell verboten.
Pff.
Er wurde dann erst in den 60ern wieder eingeführt.
60er!
Mhm.
Da sind unsere Mütter geboren worden in den 60ern. Fuck
ja.
that.
1949 wurde die Gleichberechtigung von Frauen im Grundgesetz verankert.
Oh, danke. Vielen Dank.
Es ist heute manchmal nicht zu glauben, dass es tatsächlich im Grundgesetz steht.
Nee.
Weil es immer noch so spürbar ungerecht ist.
Ja, in jeder Branche.
1976 trat eine Änderung des Schwangerschaftsabbruchgesetzes in Kraft. Abtreibung ist seitdem unter bestimmten Voraussetzungen und innerhalb festgelegter Fristen straffrei. Genau. Normalerweise
erst seit den 70ern in Deutschland.
Ja, genau. Also es ist immer noch eigentlich verboten und nur unter bestimmten Voraussetzungen ist es straffrei.
Wow.
Und es kämpft auch gerade immer noch eine deutsche Ärztin vor Gericht, weil sie angeklagt und verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat.
Unglaublich.
Und das wurde als Werbung ausgelegt.
Ja, hier wurde ja jetzt auch letztes Jahr im Supreme Court wieder Roe v. Wade, das die Gesetzgebung in Amerika, die Abtreibung legal gemacht hat, wurde wieder in Frage gestellt von den republikanischen Supreme Court Richtern und Trump. Aber ich kann ja, wir haben ja jetzt quasi International Women's Month. Also hier geht das einen ganzen Monat.
Bei euch ist es ein ganzer Monat, genau.
Das heißt, diese Woche gibst du mir die Fakten über Deutschland und nächste Woche kann ich dir ja die Fakten über Amerika geben.
Sehr gerne, ja.
Okay.
Genau, seit 1997 ist in Deutschland Vergewaltigung in der Ehe strafbar.
97?
Mhm.
Are you kidding me?
Davor gab es das halt nicht.
Ja, weil wenn man verheiratet ist, kann man ja nicht.
Dann ist es die Pflicht der Frau. Und so weiter, genau.
97.
I know. Genau, das Motto vom diesjährigen Weltfrauentag ist Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Und zwar, weil natürlich auch jetzt in der Pandemiezeit Frauen die Leidtragenden eigentlich sind. 70% des Pflegepersonals und 70% der Mitarbeiter in Pflegeberufen Frauen sind. Dadurch sind sie halt dem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Und auch Care-Arbeit oder Haushalt, Pflege von Angehörigen, Homeschooling, das machen halt alles hauptsächlich die Frauen. Das heißt, dieses klassische Rollenbild oder sagen wir das altmodische, konservative Rollenbild, das wird halt jetzt noch mehr zementiert.
Ja.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass das halt die Emanzipation um 50 Jahre zurückwirft.
Ach du Scheiße. Das ist eine Katastrophe.
Ja.
Hast du noch mehr oder war es das mit unseren Durchbrüchen?
Nein, ich hätte noch mehr. Also zum Beispiel jetzt in ärmeren Regionen, wenn halt die Frau ihren Job verliert oder der Mann, dann ist das Haushaltseinkommen weniger. Das heißt, es ist kein Geld mehr da für Verhütungsmittel oder für Menstruationsprodukte. Und die UN schätzt, dass es dadurch 7 Millionen ungewollte Schwangerschaften geben könnte.
Wow, 7 Millionen.
Dann steigt natürlich auch die häusliche Gewalt jetzt zur Corona-Zeit, wenn alle zu Hause sind. Man kann nicht mehr so schnell sich aus der Situation entziehen, sowohl Täter als auch Opfer. Dann haben halt die ganzen Beratungsstellen zu und so weiter und so fort.
Also leider brauchen wir ja so Tage wie International Women's Day und
deshalb
International Women's
wir
Month,
den Tag.
Um darauf Aufmerksamkeit zu lenken und dass einfach mal alle zuhören und sich diese Probleme bewusst sind. Und selbst wenn man nicht viel Zeit zu geben hat oder viel Geld zu geben hat, das sind Dinge, die man in seiner eigenen Gemeinde bekämpfen kann, wenn man sie sieht. Wenn man sieht, dass jemand eine Frau falsch behandelt oder dass eine Frau im Arbeitsplatz falsch behandelt wird, sagt was. Sagt was. Unterstützt an alle Männer da draußen. Unterstützt die Frauen in eurem Leben. Wenn die Frauen sagen, es gibt da ein Problem, bitte zuhören und bitte helfen. Können sich auch selber helfen. Wir werden uns schon selber helfen. Aber es wäre cool, wenn wir alle auf einen Nenner kommen könnten Und wenn wir auch dieses Stigma von dem Wort Feminismus heben könnten, dass das in irgendeiner Weise bedeutet, dass Männern was weggenommen werden soll. Mm. Oder dass es bei Feminismus um Frauen geht. Es geht dabei um Gleichberechtigung der Geschlechter. Das betrifft alle Menschen. Eigentlich jeder, der nicht gegen die Diskriminierung gegen Frauen ist, ist ein Feminist. Ob ihr es wollt oder nicht.
Amen.
Amen. Halleluja.
Halleluja, girl.
Pray to God or whoever is your God, pray to Madonna.
Cheers to that.
Und free Britney.
Jede Woche. Wir werden nicht müde, das zu sagen.
Das war das Wort zum Montag.
Wort zum Weltfrauentag von Nina und Sabrina.
Wo wir gerade darüber reden, meine Freundin hat, also ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe hier so einen Gruppenchat mit ein paar von meinen Freundinnen in L.A. Wir haben eigentlich immer Comedy-Shows gemacht und genau als die Pandemie vor jetzt fast einem Jahr losging mit dem Lockdown und so, hatten wir eigentlich noch eine Show geplant in der Comedy Central Bühne hier in L.A. und die mussten wir dann absagen. Und seitdem haben wir diesen Gruppenchat, der eigentlich für Sketch-Ideen und sowas war. Der ist so quasi zu unserer täglichen Therapie geworden. Es sind so 10 Comedy-Frauen. Jedenfalls eine davon hat gestern geschrieben, die hat uns so eine Voicemail geschickt und meinte so, Leute, ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Wir hatten einen, also sie lebt mit ihrem Freund und die hatten einen Handwerker da, also einen Plumber. Wie heißt das? Der macht die Toiletten frei.
Weiß nicht, wie heißt das denn? Gaswasserinstallateur.
Ja, so ein Typ, der kommt dann so, die hatten die Toilette verstopft. Auf jeden Fall, wo die leben, das ist zweistöckig. Also die leben quasi in einer ganz schönen Nachbarschaft in Santa Monica. Und da vorne ist so ein großes Haupthaus, ne? Mhm. Und da wohnen die Reichen. Und die haben dann hinten so ein zweites, kleineres Häuschen im Garten quasi. Und das ist wie so eine Wohnung, wie so eine Maisonette-Wohnung. Wo unten quasi Küche ist und Büro. Und dann gehst du hoch und da ist dann ein Wohnzimmer. Dann ist dann links eine Tür zum Schlafzimmer. Und direkt neben der Tür ist eine Tür zum Bad. Okay?
Okay, ja.
Nicole war in ihrem Schlafzimmer alleine. Der Freund hat den Typ reingelassen, hat den hochgebracht und ist dann runter ins Büro gegangen. Mhm. Und dann sagt Nicole, auf einmal klopft es an meiner Tür. Und dann habe ich nur gesagt, ich so, das ist hier nicht das Badezimmer, das ist das Schlafzimmer. Der ist aber nicht weggegangen. Dann hat er weiter geklopft.
Ja.
Und dann hat sie die Türe aufgemacht und dann ist er so ins Schlafzimmer reingekommen. Und dann hat der so gesagt, okay, ich habe es repariert. Die Nicole so, okay. Und der so, sonst noch irgendwas, ist aber nicht aus dem Schlafzimmer rausgegangen. Die so, nee. Und dann ist sie so aus dem Schlafzimmer rausgegangen. Dann hat der gesagt, komm, ich zeig's dir. Und dann sind die ins Bad gegangen. Dann hat der gesagt, guck, ich hab's repariert. Und die so, okay, hast du das gesnaked oder hast du das? Der so, nee, ich hab einfach nur hier das benutzt. Hat so den Plunger gezeigt, den man selber zu Hause hat, ne?
Pumpen. Wie heißt das?
Ja, genau. Und dann war sie mit ihrem Rücken zur Dusche und er war mit dem Rücken zur Tür. Mhm. Und dann hat sie so gesagt, er hat sie von oben bis unten angeguckt. Er hatte auch, by the way, seine Maske war unters Gesicht gezogen. Die war gar nicht über seinem Mund und seine Nase. Und dann hat er wieder gesagt, okay, anything else? Und Nicole so, nein. Und dann ist Nicole so ein paar Schritte zurückgegangen und er ist immer näher auf sie zugekommen. In diesem kleinen Badezimmer. Und dann hat sie gesagt, sie hat richtig Panik gespürt.
Ja,
wusste klar. Überhaupt nicht, was sie tun sollte. Und hat sich dann so an dem vorbeigedrängt und wollte rausgehen. Dann hat er die festgehalten am Arm, hat auf ihr Handy gezeigt und hat gesagt, ist das dein Freund? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist mein Freund, der ist unten. Und dann hat sie sich so von ihm losgerissen. Und dann hat sie gesagt, du kannst jetzt gehen. Und dann ist er so die Treppe runtergegangen, hat sich nochmal umgedreht und hat gesagt, sicher? Sicher, dass das alles war?
Gott.
Und Nicole so, ja. Ja, und dann ist er gegangen und dann war die total schockiert, total, so wusste überhaupt nicht, was ist mir jetzt gerade passiert, was, so, sie dachte dann auch, warum habe ich nichts gesagt, warum habe ich nicht, ach so, nee, warte, dazwischen ich habe eine Sache vergessen. Am Anfang hat er quasi geklopft an ihrer Zimmertür, ne? Und dann hat sie gesagt, hier ist nicht das Bad ist nebenan. So, dann ist er erstmal zum Bad gekommen. Und sie hatte Schlafzimmertüre wieder geschlossen. Dann später ist er einfach ins Schlafzimmer gegangen. Ohne zu klopfen. Der ist einfach reingegangen. Und dann ging das, wo der gesagt hat, okay, ich bin fertig. Und so, komm, ich zeig's dir mal. Aber man geht doch nicht einfach bei irgendwelchen Leuten einfach ins Schlafzimmer rein. Alles an dieser Geschichte ist total creepy. Und dann hat sie auch gesagt, ich habe mich da doch aufgeregt, selber über mich selber, dass ich nichts gesagt habe in dem Moment. So, hör mal, was machst du? Ja. Wie verhältst du dich? Aber ich glaube, man ist einfach in Überlebensmodus. Ne?
Genau,
man denkt einfach nur, ich muss überleben. Es ist scheißegal.
Du bist in der Schockstarre. Genau. Du tust das, was der, am chancenreichsten ist.
Genau. Danach hat die uns auch sofort diese Nachrichten geschickt und wir alle so, Nicole, du musst da anrufen, der muss gefeuert werden. Das war auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass der sowas gemacht hat. Wer weiß, wie weit der das mit anderen Leuten getrieben hat oder treiben wird. Die haben dann auch sofort die Firma angerufen und die Firma hat das Gott sei Dank super ernst genommen. Die haben dann auch gesagt, dass die auch die Polizei involvieren werden.
Das ist gut,
Und dann hat Nicole noch so gesagt, ich weiß nicht, der hat ja nichts Kriminelles gemacht. Und das war total schrecklich, was der gemacht hat, aber das war nichts Kriminelles. Genau, weil er mit solchen Dingen davonkommt, wird er es immer weitertragen und wird er irgendwann jemanden richtig verletzen. Bitte ruft die Polizei. Wenn es nichts ist, wird auch nichts passieren. Aber wenn es suspekt ist, dann muss man ihn aufhalten.
Der weiß schon ganz genau, dass es nicht okay ist, was er da gemacht hat.
Ja.
Also da braucht man, glaube ich, kein schlechtes Gewissen zu haben.
Mm-mm.
Wenn ein Mann sich so verhält einer Frau gegenüber.
Aber dazu sind wir halt auch trainiert worden, ne? Dass jetzt sind wir diejenigen, die Ärger machen quasi.
Genau, man hat sofort ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Ja, wie wir schon hier in der ersten Folge gelernt haben, als Frau bist du gefickt.
Als Frau bist du gefickt.
Ist halt nun mal so.
Ist halt jetzt die Welt, in der wir leben.
Ja, müssen wir jetzt durch die nächsten Jahre.
Ja, die nächsten. Wir sind ja alle auf dem Weg nach draußen, ne?
Richtig.
Bis dahin müssen wir damit halt leben. Hoffen, dass wir...
Nehmen wir es mit Humor.
Da bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Genau.
Pfefferspray oder Humor? Pick your weapon. okay. Was gibt's sonst so Neues bei dir? Noch irgendetwas Aufregendes zu berichten von deiner Woche?
Naja, wir haben neue Corona-Regeln.
Oh? Echt?
Wir haben einen 5-Schritte-Öffnungsplan.
Okay.
Es ist alles ganz genau geregelt, was in den nächsten Wochen passieren wird, weil wir sind hier in Deutschland.
Ja, ich habe ich habe irgendwas gelesen auf Instagram, so die neue Taktik ist, die Leute so zu verwirren, dass sie dass sie freiwillig zu Hause bleiben.
Genau, so kommt mir das auch vor. Ja. Also seit dem 1.3. sind ja schon Schulen wieder auf und Kitas. Und die Schulen haben dann irgendwie so ein Schichtsystem. Dann haben sie die Klassen so in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen kommen immer montags, dienstags, die anderen mittwochs, donnerstags zum Präsenzunterricht, damit die sich nicht begegnen. Und keine Ahnung, ziemlich kompliziert. Und da macht auch jeder irgendwie, wie er es für richtig hält.
Oh nein.
Dann ab dem 8. dürfen wieder Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte aufmachen. Ein Kunde pro 10 bzw. 20 Quadratmeter, abhängig von der Verkaufsfläche. Und dann gibt es nochmal Regeln, je nach Inzidenz. Also bei einer Inzidenz unter 50 darf dann irgendwie der Einzelhandel aufmachen. Ab einer Inzidenz, also zwischen 50 und 100, gibt es Terminshopping.
Okay.
Das heißt, dann kannst du dir beim H&M einen Termin buchen und dann machen die extra für dich auf.
Nein.
Das ist so wie bei den Reichen. Das stelle ich mir toll vor.
Ja,
oder?
Doch. Also da muss man ja erstmal sagen, okay, Kinder, setzt euch an den Tisch. wir haben heute den ganzen Tag müssen wir diese Regeln einstudieren, damit wir die verstehen, genau. Wenn wir rausgehen in die Welt.
Das also ist eine Katastrophe. Wir hätten eigentlich mal so ein Projektteam einstellen müssen, dass sich jetzt mal vernünftige Maßnahmen überlegt, mit denen trotzdem Geschäfte öffnen können, die Wirtschaft am Leben erhalten bleibt und auch die Kultur
Weißt du, was die brauchen? Die brauchen mal ein paar junge Leute da. Die müssen mal den jungen, neuen, frischen Ideen zuhören. Ich wette, es gibt so viele junge, schlaue Leute, die auch technologisch total es drauf haben, die da super hätten helfen können bei der Lösungsfindung. Das hört sich doch an, nach einer total altmodischen Art und Weise mit einem Problem umzugehen.
Genau, und das siehst du auch hier an diesem Fünf-Schritte-Plan, das nämlich auf einer PowerPoint-Präsentation von 1996 basiert. Also da siehst du es auf jeden Fall. Wie altmodisch dieser Verein ist.
Ganz ehrlich, die sollen mal auf TikTok gehen. Da gibt es so viele Freidenker und so viele schlaue Leute. Da kann man alles lernen. Ich wette, wenn die TikTok-Community zusammenkommt, dann würden die mit einem besseren Plan aufschlagen.
Auf jeden Fall, denke ich auch.
Ja, es tut mir auf jeden Fall alles so leid für die Leute, die, weißt du, hier Jeff Bezos macht Milliarden, weil die kleinen Geschäfte alle nicht gerettet wurden und zur gleichen Zeit die Reichen werden reicher und denen das Ideen
ist pervers,
ist eh schon
wirklich
ekelhaft. Anywho.
Das ist die Stimmung auch am Tiefpunkt.
Ja, ey, ich meine, das heißt ja hier auch Albtraumfabrik, ne? Also wir reden hier nur über Albträume. Wir leben gerade in einem Albtraum.
Ja, kann man so sagen. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
Also
Alina?
Zum Thema Albtraum und zum Thema Weltfrauentag möchte ich über eine dunkle Seite von Hollywood reden, in welcher Frauen das Ende ihrer Karriere erreichen, weil sie geblacklistet werden. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Also das Problem ist, dass teilweise, wenn Schauspielerinnen den sexuellen Wünschen gewisser Männer in Machtpositionen nicht nachgehen, werden sie auf eine schwarze Liste gesetzt. Wird ihre Reputation zerstört, wird von diesen Leuten an andere Produktionsfirmen und an andere Regisseure Gerüchte verbreitet, die es schwer machen, für diese Frauen weiterhin zu arbeiten. Und dadurch werden Karrieren zerstört. Und das ist eine der größten Schattenseiten von Hollywoods. Die Art und Weise, wie Frauen hier behandelt werden, ich meine, ganz früher at Golden Hollywood, da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten, dass die Frauen, die von den Studios unter Vertrag genommen wurden, dass das Studio bestimmen durfte, wenn die Frau schwanger wird, ob sie eine Abtreibung hat oder nicht, weil die nicht wollten, dass die wunderschöne Frau schwanger wird. Man hört Horrorgeschichten von so jungen Stars wie Shirley Temple und so, die damals die Kinderstars waren, dass die mit Drogen vollgepumpt wurden, tagsüber, damit die lange arbeiten können und nachts mit Schlafmitteln, damit die schlafen können. Und generell, ich meine, die Tatsache, dass der Begriff Casting Couch weltweit bekannt ist, sagt ja schon einiges. Es sagt aus, dass seit es Hollywood gibt, Männer in Machtpositionen ihre Macht ausgenutzt haben, um Dinge von Frauen zu bekommen, die die Frauen wahrscheinlich gar nicht geben wollten. Und dieses Beispiel dieser Blacklist möchte ich dir anhand von zwei Beispielen heute erzählen. Denn im Weltfrauentag, der Weltfrauentag ist ja auch dafür da, um die Erfolge und die Leistungen von Frauen zu zelebrieren. Also möchte ich das Spotlight auf diese Frauen richten, über die man vielleicht heutzutage nicht so viel weiß, wie man andererseits wissen würde. Die hätten vielleicht viel größere Namen heutzutage. Die erste und die beiden Beispiele sind aus zwei verschiedenen Zeitepochen.
Okay.
Denn dieses Problem gibt es, seit es Hollywood gibt und gibt es noch bis heute. Okay. Die erste Frau, über die ich sprechen möchte, ist Tippi Hedren. Hast du schon mal von gehört?
Ja.
Hast du?
Habe ich,
warum?
Ja. Die hat bei Hitchcock in einem Film mitgespielt.
Ja, genau.
Ist das die von Psycho?
Nee, das ist die von die Vögel.
Die Vögel, okay.
Genau. Ja. Okay, ich erzähle dir Tippis Geschichte. Tippi wurde 1930 geboren und sie war ein Model. Sie war wunderschön. Sie hat ein bisschen gemodelt und dann kam ein Werbespot, in dem sie als Schauspielerin zu sehen war. Der Werbespot war für das Diätgetränk Seago. Ich habe mir den angeguckt, den kann man sich angucken auf YouTube. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil was ich total komisch fand, war, ich meine, das waren andere Zeiten damals, der ist noch schwarz-weiß und da geht sie so auf einer Einkaufsstraße lang und dann auf einmal pfeift ihr jemand zu und dann sieht man, dass es ein kleiner Junge ist, der im Auto sitzt und ich glaube, das ist ihr Sohn, aber der hat ja also, weißt du? Das ist aber ein Junge.
Okay.
Und dann geht sie so zum Auto und steigt ein und er guckt ihr so auf den Körper hoch und runter. So nach dem Motto, du siehst aber gut aus. Und, aber das ist der ist so 9 oder sowas. Oder vielleicht noch jünger. Aber anyway.
Da werden schon andere, Kinder zum Sexismus drin.
Echt, ey. Ja. Das musst du dir angucken. Ja, auf jeden Fall bekommt sie dann, sie hat nur diesen einen Werbespot gedreht, also sie hat noch nie in einer Serie oder in einem Film mitgespielt und dann bekommt sie einen Anruf, dass ein Produzent sie in diesem Werbespot gesehen hat und sie gerne treffen möchte. Und dieser Produzent ist nicht irgendein Produzent, sondern Alfred Hitchcock, der größte Produzent Hollywoods zu der Zeit. Er war gerade auf der Höhe seiner Karriere, denn er hatte gerade einen Oscar für seinen Film Psycho bekommen. Okay, so Tippi trifft sich mit Hitch. Also alle haben ihn damals Hitch genannt, scheinbar. Und er lädt sie, also in seinem Riesenbüro in den Studios, Universal Studios, da war er angestellt, hat er sie auf Lunch und Wein eingeladen und wollte mit ihr über ihre Karriere reden. Und er war hauptsächlich daran interessiert, wie sie aussieht. Er wollte sie persönlich sehen und er hat gefragt, sind deine blonden Haare wirklich blond und wo kommen deine Eltern her und warum bist du so schön und sowas alles. Und er war von Anfang an komplett von ihr eingenommen. Er fand sie total toll. Und dann wollte er halt sehen, okay, können wir die zum Star machen? Weil damals war das so mit den Studios, das war ein bisschen anders als heute, diese großen Studios, MGM, Paramount, Universal, die haben Schauspieler einen Vertrag gegeben und haben die angestellt. Das waren wie Angestellte.
Ah, okay.
Und haben die dann so benutzt, wie die brauchten für Fernsehserien oder Filme.
Verstehe. Mhm.
Und dann, jedes Studio wollte halt seine Stars haben. Mhm. Und so sind dann so große Stars wie Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, Catherine Hepburn und diese ganzen großen Stars gehörten zu diesen Studios. Und er wollte sehen, kann ich das mit Tippi machen? Also hat er gesagt, wir müssen einen Screentest machen. Das war aber nicht einfach nur ein Screentest, du kommst kurz rein und spielst eine Szene und wir gucken, wie es ist. Das ging über 2 komplette Tage lang. Er hat ihr mehrere Szenen gegeben aus seinen alten Filmen und er hat für das Ganze $25.000 ausgegeben.
Dann hat er Screentest.
Nur für den Screentest, nur um zu gucken, ist Tippi meine neue Grace Kelly. Das ist nämlich genau das, was er wollte. Er hatte bereits schon Filme mit Ingrid Bergman und Grace Kelly gedreht. Und er wollte seine neue große Schauspielerin finden. Dann hat er sich entschieden, ja, Tippi ist super und hat ihr einen 7-Jahres-Vertrag gegeben. Das heißt, er persönlich, also Alfred Hitchcock und seine Produktionen, haben sie für 7 Jahre an sich gebunden. Sie konnte ihr Glück überhaupt nicht glauben. Sie hatte ja noch gar keine Credits als Schauspielerin. Und sie dachte, dass er eigentlich wollte, dass sie in einer Fernsehserie mitspielt, an der er gerade gearbeitet hat. Dann haben aber er, Alfred Hitchcock, seine Frau, die seine Produktionspartnerin war, und der Chef von Universal, Lou Wasserman, haben sie zu einem großen Dinner ausgeführt, haben ihr ein Geschenk gegeben. Das war eine kleine Anstecknadel mit 3 Vögeln drauf und haben ihr damit gesagt, die Rolle, für die ich dich vorgesehen habe, ist die Hauptrolle in meinem neuen Film Die Vögel. Und Tippi konnte ihr Glück überhaupt nicht glauben. Aber dann ging's los. Also Alfred Hitchcock wurde ihr Schauspiellehrer sozusagen. Der ist wirklich jede Szene mit ihr durchgegangen. Er hat dann auch bestimmt, was sie anzieht im Film und aber auch außerhalb vom Set. Also er wollte genau bestimmen, das ist die Farbe vom Lippenstift, die du tragen solltest. Das sind die Klamotten, mit denen man dich sehen darf. Das sind die Leute, mit denen du abhängen darfst. Wieso trägst du deine Haare und so weiter und so fort. Also er wollte sie komplett kontrollieren von Anfang an und hatte von Anfang an eine Obsession mit ihr. Dann ging das Filmen von Die Vögel los und es war natürlich harte Arbeit. Eines Tages, und er wollte auch immer am Ende des Tages von diesen langen Produktionstagen, wollte er immer mit Tippi alleine ein Glas Champagner oder ein Glas Wein trinken. Also er wollte irgendwie nicht, dass sie mit den anderen Crewmembern abhängt oder mit den anderen Schauspielern, sondern er wollte sie immer alleine für sich haben. Er hat ja auch extra eine riesengroße, wunderschöne Garderobe gebaut, wo nur sie rein durfte. Dann, eines Tages, nach einem langen Drehtag, saßen Hitch und Tippi zusammen hinten in einer Limousine auf dem Rückweg vom Set. Tippi war total müde, total am Ende. Ihr sind immer so die Augen beim Fahren zugefallen. Mhm. Und irgendwann sind die Augen dann ganz zugefallen und sie ist gerade eingeschlafen und dann ist sie aufgewacht, weil Alfred Hitchcock auf ihr drauf war.
Was?
Ihr an die Brust gefasst hat und versucht hat zu küssen.
Bah! Der dicke Mann.
Ja. Das war seine größte Unsicherheit, by the way.
Boah.
Also du wärst jetzt schon mal raus aus der Nummer.
Deshalb bin ich auch keine berühmte Schauspielerin geworden.
That's why. That is why. Ja. Such dir hier mal einen reichen, einflussreichen Mann. Kein Fall. Deine Margarete Schreinemakers-Impression ist top-notch.
War legendär. Ja.
Vielleicht kennst du das mal auf unsere Insta-Story.
Nee, das kann ich nicht mehr.
Ach, das hast du so gut gemacht, Sabrina. Okay. Back to Hitch, this motherfucker. Dann hat sie ihn von ihr sich runtergeschubst, ist raus, ist in ihr Zimmer und hat sich dann gefragt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Breche ich den Film ab oder drehe ich den noch zu Ende? Und sie hat sich dann ultimativ dazu entschieden, den Film zu Ende zu drehen, ist am nächsten Tag am Set erschienen und wollte einfach nur ganz professionell sein. Hat aber zum Beispiel seitdem sich nicht mehr darauf eingelassen, wenn Hitchcock gesagt hat, komm, wir trinken heute was, nachdem wir fertig sind und so. Ja. Also sie hat versucht, mit ihm ein Regisseur-Schauspieler-Verhältnis zu haben, aber nichts weiter. Hitchcock hat ihr immer wieder klar gemacht, dass er die Macht hat. Also, dass er die Macht über sie hat und dass er sie kontrollieren kann. Zum Beispiel hat sich das auch in solchen Sachen gezeigt, dass sie dachte, dass die Szene in dem Film, die berühmte Szene, wo sie in den Speicher, auf den Speicher geht und dann von Vögeln attackiert wird, dass das mit falschen Vögeln gefilmt wird, weil bisher wurde alles mit Attrappen gefilmt. An dem Tag, an dem diese Szene gefilmt werden sollte, wurde ihr aber gesagt, dass das mit echten Filmen gedreht wird. Und die wurde auch richtig verletzt dabei. Also, und dann hat sie auch nachher gesagt, der muss das doch gewusst haben. Man hat ja nicht einfach so Vögel am Set. Das ist ja ein richtiger Aufwand. Und niemand hat ihr das gesagt.
Echte Vögel, Gott.
Er wurde auch immer eifersüchtig, wenn sie mit anderen Leuten am Set geredet hat. Und er hat auch angeblich ein paar Leute, die für ihn gearbeitet haben, damit beauftragt, immer darauf zu achten, was Tippi macht, auch außerhalb von den Dreharbeiten. Er ist auch an ihrem Haus nachts vorbeigefahren und sowas. Also der war richtig besessen von Tippi. Und das war auch laut Aussagen von einer Schauspielerin, die auch mit Tippi zusammen in einem Film war und von Leuten, die mit Hitchcock zusammen gearbeitet haben, war das auch allgemein bekannt. Also jeder wusste, der ist total verknallt in die. Dann war der Film Die Vögel abgeschlossen und Tippi hat auch riesen Lob dafür bekommen. Also die hat großes Lob bekommen von Kritikern und vom Chef von Universal. Und dadurch, dass sie so gut angekommen ist, hat Alfred Hitchcock ihr die Hauptrolle in seinem nächsten Film angeboten. Marnie. Ein psychologischer Thriller / romantisches Drama an der Seite von Sean Connery. Da sie dachte, dass sie bisher also festgelegt hat, unser Verhältnis ist rein professionell. Und das ist natürlich ein Riesenschritt für sie. Es ist auch eine sehr fordernde Rolle, die eigentlich normalerweise nur gestandene Schauspielerinnen bekommen würden. Und weil ja auch gesagt wurde, das könnte deine Oscar-Rolle sein, hat sie diese Rolle angenommen. Aber natürlich ging Alfred Hitchcocks Obsession mit Tippi wurde nur noch intensiver. Eines Tages während der Dreharbeiten zu Marnie, bevor die Szene gedreht wurden, haben Alfred Hitchcock und Tippi diese Szene geprobt. Sie waren alleine, niemand konnte sie sehen. Und Alfred Hitchcock hat zu ihr gesagt, fass mich an. Niemand kann uns sehen, fass mich an. Und Tippi hat gesagt, sie wusste ganz genau, was er damit meint. Sie wusste ganz genau, was er wollte. Und ist einfach nur weggelaufen. Ist einfach nur weg. In ihre Garderobe.
Wenn um dein Leben, ja.
Dann an einem anderen Drehtag hat Tippi die Nachricht bekommen, dass sie... Erst an einem anderen Drehtag ist Alfred Hitchcock zu ihr gekommen, hat an ihrer Tür geklopft, an ihrer Garderobe und hat gesagt, er würde gerne mit ihr über die Szene gehen, ist reingekommen und hat dann aber darüber geredet, dass er immer einen Traum hat und in diesem Traum würde Tippi ihm ihre Liebe gestehen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist aber nur ein Traum. Und dann hat sie auch wieder so, er ist dann wieder so ganz nah an sie rangekommen und sie hat sich einfach entschuldigt und ist aus der Garderobe raus. Dann, an wieder einem anderen Tag, hat sie die Nachricht bekommen, dass sie nominiert ist für den Golden Globe Award für Best New Star of the Year. Also Newcomerin des Jahres sozusagen, für ihre Rolle in Die Vögel. Dann ist sie zu Alfred gegangen und hat gesagt, kann ich bitte 2 Tage frei bekommen, um nach New York zu reisen und diesen Preis entgegenzunehmen? Und hat der gesagt, nein. Und dann hat sie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich dich für irgendwas frage, seit wir zusammenarbeiten. Und dann hat er gesagt, okay, ab jetzt möchte ich, dass du mir sexuell komplett zur Verfügung stellst, egal wann und egal, was ich möchte.
Das ist doch Bullshit.
Ja. Und dann hat sie gesagt, du hast ja wohl nicht mehr alle. Auf gar keinen Fall. Und by the way, das war's. Ich möchte auch aus dem Vertrag raus. Ich möchte nicht mehr mit dir arbeiten.
Oh, richtig gut, die Frau, ne?
Also. Ja. Ja. Und dann hat Alfred gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht aus dem Vertrag raus. Überleg doch mal, wie willst du denn deine Tochter ernähren? Tippi hatte eine Tochter. Und deine Eltern, die sind ja jetzt auch schon älter. Also, ich lasse dich nicht du kannst nicht aus dem Vertrag raus. Dann hat Tippi aber drüber nachgedacht und hat gesagt, das ist der letzte Film, den ich mit dir drehe. Ich möchte danach nie wieder mit dir zusammenarbeiten. Und dann hat er gesagt, wenn du das machst, werde ich deine Karriere zerstören. Und dann hat Tippi gesagt, tu, was du tun musst. Und dann hat sie gesagt, und dann hat er meine Karriere zerstört.
Boah.
Also, nachdem Marnie abgedreht wurde, hat er sie auf die Blacklist gepackt. Das heißt, er hat sie weiterhin unter Vertrag gehalten, hat sie aber nicht mehr in irgendwelche Produktionen gesteckt. Durch den Vertrag, den er mit ihr hatte, durfte er aber auch entscheiden, welche Projekte sie annimmt. Und hat riesengroße Filmangebote bekommen von tollen Regisseuren. Und er hat dann den Regisseuren gesagt, dass sie diese Angebote nicht annehmen möchte. Und er hat alle Projekte für sie abgesagt. Und er hat dann zum Beispiel auch anderen Produktionen gesagt und anderen Regisseuren, dass sie am besten nicht mit ihr arbeiten sollten. Das ging 2 Jahre lang so, wo sie einfach nur unter Vertrag war und nicht gearbeitet hat, obwohl sie gerade 2 Riesenfilme abgedreht hatte. Dann hat Hitchcock den Vertrag an Universal verkauft. Universal hat die dann ein paar Fernsehserien gesteckt und dann aber aus dem Vertrag rausgelassen. Aber so hat quasi Tippis Karriere angefangen und auch direkt wieder geendet, weil sie nicht mit ihm geschlafen hat. Ekelhaft, ne?
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Und ich meine, es ist so ein bekannter...
Ja.
Abgefeierter Regisseur.
Also es ist einer, also seine Filme sind die meist studiertesten Filme an Filmschulen. Er ist der größte Produzent und Regisseur. Wenn man Universal, wenn man da die Tour mitmacht, dann fährt man immer da vorbei. Dann sagen die immer, hier war Alfred Hitchcocks Büro. Dann zeigen die einem das immer ganz stolz. Obwohl es heutzutage bekannt ist, also die Geschichten sind auch bekannt. Es war auch bekannt, dass er gerne am Set sexistische Witze reißt und sowas und abwertend über Frauen redet und er wollte ihr ultimativ beweisen, ich kontrolliere dich. Falls du wissen möchtest, was mit Tippi weiterhin in ihrem Leben passiert ist.
Ja, gerne.
Also nachdem sie dann aus diesem Vertrag rausgekommen ist, nach ein paar Jahren, hat sie nochmal einen Film gebucht. Und zwar hat Charlie Chaplin ihr eine Rolle angeboten in seinem Film... Warte kurz... Wo habe ich es denn hier?
Später.
In seinem Film Die Gräfin von Hongkong mit Marlon Brando und Sophia Loren. Mhm. Und aber Charlie Chaplin hat zu ihr gesagt, ich gebe dir eine richtig gute Nebenrolle in dem Film, aber du musst es annehmen, ohne das Drehbuch zu lesen.
Oh Gott.
Und dann hat sie gesagt, okay, cool, ist ja, die Rolle will, in dem Film will gerade die ganz Hollywood eine Rolle haben. Hat die Rolle angenommen.
Als Hitchcock kann es nicht sein, ja. Hat sie wahrscheinlich gedacht.
Ja, genau. Hat sie die Rolle angenommen, ist nach England geflogen und hat dann rausgefunden, dass es nur eine mini, ganz kleine Rolle war.
Okay.
Und dann hat sie gesagt, warum hast du mir denn das Drehbuch vorher nicht geschickt? Und hat er gesagt, ja, ich dachte, dann nimmst du die Rolle nicht an.
Oh.
Ja, dann hat sie auch noch den Film The Herod Experiment gemacht. Interessanterweise war einer ihrer Kollegen, ihrer Schauspielkollegin im Film Don Johnson, der war damals 22, und ihre Tochter Melanie Griffith, die war damals, ja, Melanie Griffith ist ihre Tochter, Dakota Johnson ist ihre Enkeltochter. Melanie Griffith war damals 14 und sie hat sie quasi mit ins Set genommen und sie hat als Extra mitgemacht, als Statistin. Und da haben sich Don Johnson und Melanie Griffith kennengelernt, die dann später für 6 Monate verheiratet waren. Ich finde das immer so interessant, wenn diese ganzen Hollywood-Leute, die haben so krasse Leben und wenn man so diese Connections irgendwie rausfindet. Aber sie wurde auch später depressiv, weil sie halt keinen Riesenfilm mehr gebucht hat. Also ihre Karriere war überhaupt nicht das, was es hätte sein können. Ganz kurz, das ist so interessant. Tippi ist heute 90 und sie lebt auf einer Ranch, das ist ein Tierheim mit ganz vielen Löwen.
Wow.
Ja. Und Dakota Johnson hat auch vor kurzem bestätigt, dass sie immer noch mit diesen Löwen lebt. Und wie ist es dazu gekommen? Ich sag's dir ganz kurz. Aha. 1969 haben sie und ihr Ehemann Noel Marshall waren total fasziniert von Löwen. Dann hat Tippi ein Drehbuch geschrieben, das hieß Roar. Auf Deutsch heißt das Roar, die Löwen sind los. Und sie wollte diesen Film drehen mit 30 bis 40 Löwen. Dann haben die versucht, den in Los Angeles zu drehen, aber halt mit, haben versucht, diese Tiere zu mieten. Ne?
Mhm.
Und aber keine dieser Organisationen, die Tiere an Filmproduktionen geben, wollten das machen. Da hat irgendwas nicht gestimmt. Auf jeden Fall haben die gesagt, der einzige Weg, wie ihr das hier in Amerika machen könnt, ist, wenn ihr quasi eure eigenen Tiere habt. Und ein Tiertrainer hat dann gesagt, der einzige Weg, wie man Löwen versteht, ist, wenn man mit Löwen lebt.
Nein.
Dann haben die ein kleines Löwenbaby adoptiert. Ne? Und dieses Löwenbaby, da gab es eine Doku drüber, das war überall bei denen im Haus. Das war bei Melanie im Bett, das war im Swimmingpool, das war im Wohnzimmer, das war am Küchentisch dabei. Und dann haben sich die Nachbarn beschwert, dass da ein Löwe wohnt. Und dann haben die gesagt, okay, dann müssen wir halt eine Ranch kaufen. Dann haben die eine Ranch gekauft, sind umgezogen und dann hatten die auf dieser Ranch Löwen, Tiger und Elefanten.
Das ist ja wie bei Tiger King.
Ja, ja. Das ist Carol Baskin, ich sag's dir.
Ja.
Und dann, pass auf, und dann haben die angefangen, diesen Film zu drehen. Das hat über 5 Jahre gedauert. Die haben, pass auf, hör zu, die haben für diesen Film ihre zig Tiere benutzt, ne? Die waren ja aber nicht trainiert. Das waren keine Filmtiere. So, dann steht da, es wurden während der Produktion keine Tiere verletzt, aber es wurden 70... Es wurden 70 Mitglieder der Crew verletzt.
Nein.
Während der Dreharbeiten. Also, sie wurde auch von einem Elefanten geschmissen und sie wurde auch in den Nacken gebissen und musste ins Krankenhaus. Melanie Griffith wurde einmal ins Gesicht gebissen. Die dachten, die wird erblinden, hat es aber nochmal geschafft. Und ihr Ehemann, der wurde auch so oft gebissen, der war ständig im Krankenhaus. Und auch alle möglichen Crewmitglieder wurden ständig attackiert von diesen Tieren, die überhaupt nicht trainiert waren. Der Film, den gibt's aber, ne? Den kann man gucken.
Für diesen Scheißfilm, den keiner kennt heute.
Ja, also. Ja. So, pass auf, der Film hat 17 Millionen Dollar gekostet und der hat 2 Millionen Dollar eingespielt. Also hat sich gelohnt, dass 70 Leute was gestorben sind.
Krass.
Und danach, nachdem dieser Film abgedreht war, hat Tippi halt gesagt, also jetzt können wir die Tiere auch nicht mehr hergeben. Das ist jetzt ihr Zuhause. Und dann hat sie sich halt komplett diesem Tierheim gewidmet und hat also ihr Leben gesagt, ich möchte mich jetzt diesen Tieren widmen. Hat aber, also bis heute, alle möglichen Schauspielrollen, die ihr angeboten wurden, einfach angenommen, um Geld für dieses Tierheim zu bekommen. Okay. Also sie war auch unter anderem in CSI und vor kurzem in Cougar Town, die Serie von Courtney Cox. Und also in allen möglichen Serien und Filmen hat die kleinsten Rollen angenommen, einfach nur um Geld zu verdienen als Schauspielerin. Und ich meine, warum nicht? Das ist das Schauspielerdasein. Ne? Und aber ich fand das so interessant, dass diese Geschichte ist einfach... Du hast einfach so ein krasses Leben, ne? Irgendwie.
Ihre Story ist noch nicht verfilmt worden oder so?
Es gibt einen Film, den habe ich auch geguckt. Der heißt The Girl. The Girl, da wird sie von Sienna Miller gespielt.
Ah ja, okay.
Und da geht es nur um die Produktion von Die Vögel und Marnie. Also da geht es quasi um die Obsession von Alfred Hitchcock mit ihr. Mhm. Sie hat auch mit Sienna Miller damals zusammengearbeitet, damit sie eine realistische Performance gibt. Und sie hat auch gesagt, dass der Film sehr realistisch ist, also dass er die Dinge wirklich so darstellt, wie sie waren, aber dass natürlich trotzdem innerhalb von 90 Minuten nicht alles erzählt werden kann, was passiert ist und dass so viele schlechte Momente, wie sie mit ihm hatte. Sie hatte auch viele gute Momente mit ihm und ja, es ist ein sehr kompliziertes Verhältnis. Aber sie hat auch gesagt, als sie diesen Film gesehen hat im Kino, das erste Mal, als der Schauspieler, der Alfred Hitchcock gespielt hat, geredet hat, ist in ihr alles zusammen, hat sich in ihr alles zusammengezogen, weil es wieder so diese alten Erinnerungen hervorgebracht hat.
Wow, so interessant.
So voll interessant. Cool.
Ja.
Also das war die Geschichte von Tippi, die geblacklisted wurde von Alfred Hitchcock, einem der mächtigsten Männer Hollywoods, damals zur Zeit der noch am Ende der Golden Old Hollywood Era. Die nächste Geschichte, die ich dir erzählen möchte, ist von Mira Sorvino, eine Geschichte des etwas neueren Zeitalters von Hollywood. Hast du von ihr schon mal gehört?
Ich glaube nicht.
Du kennst sie vielleicht aus Romy und Michelle.
Ach, die?
Ja, das ist die ich wollte gerade Phoebe sagen, aber mit Lisa Kudrow zusammen in Romy und Michelle war. Sie hat auch ein super interessantes Leben und wäre auch eigentlich heute wahrscheinlich ein viel größerer Name. Nicht, dass das nicht schon cool ist, was sie erreicht hat. Okay, also Mira wurde am 28. September 1967 in Manhattan geboren, ist in New Jersey aufgewachsen, hat Theater gespielt. Ihr Vater war auch Schauspieler. Mira war extrem schlau. Sie war super gut in der Schule und ist dann sogar auf die Harvard-Uni aufgenommen worden. Während sie in Harvard war, war sie auch für ein Jahr eine Austauschschülerin in China und hat dort gelernt, fließend Mandarin zu sprechen.
Wow.
1989 hat sie Harvard mit Magna Cum Laude abgeschlossen in East Asian Studies, also Ostasienwissenschaften. Hat aber auch die ganze Zeit dort geschauspielt und war in einer A Cappella-Gruppe und hat ihre Leidenschaft fürs Schauspiel nie verloren. Nachdem sie dann fertig war, hat sie gesagt, weißt du was, ich möchte aber eigentlich versuchen, Schauspielerin zu werden. Ihr Vater war eigentlich dagegen, weil er wusste, wie das Business junge Schauspielerinnen zum Frühstück verspeist, aber sie hat gesagt, ich möchte es trotzdem mal probieren. Ist dann nach New York gezogen, hat einen Job als Kellnerin angenommen, um sich zu unterstützen, ist zu Castings gegangen und hat nebenbei für eine Produktionsfirma gearbeitet, die hieß Tribeca Production Company und gehörte Robert De Niro. Da hat sie auch als Produktionsassistentin und Kameraassistentin und so Produktionsjobs nebenbei gemacht. Anfang der 90er hat sie dann ein paar Episoden in Fernsehserien bekommen, das war so ihr Anfang. Und dann 1993 kam der Indie-Film Amongst Friends. Da hat sie eigentlich eine Position als dritte Regieassistentin bekommen, wurde dann immer mehr befördert, bis sie am Ende die erste Regieassistentin war. Und dann hat sie sogar die Hauptrolle in dem Film bekommen als Schauspielerin. Dieser Film war zwar nur ein Indie-Film, aber sie hat mega gute Kritiken bekommen für ihre schauspielerische Leistung. Und von da an hat sie dann immer mehrere kleine Rollen in Filmen bekommen, zum Beispiel in dem Film Quiz Show 1994. Und dann kam auch schon ihr großer Durchbruch, und zwar der Film Mighty Aphrodite von Woody Allen 1995, in dem sie eine Sexarbeiterin gespielt hat. Woody Allen ist noch eine ganz andere Geschichte. Wenn wir schon über einflussreiche Männer Hollywoods sprechen, die ihren Einfluss ausgenutzt haben, das ist eine ganz andere Geschichte. Da ist gerade eine gute Dokumentation auf HBO, die ich gucke. Die heißt Allen vs. Pharaoh und die ist sehr erschreckend und den darf man auf jeden Fall nicht mögen. Der ist gecancelt, der ist ein absoluter Creep. Anyway, für ihre Rolle in Mighty Aphrodite hat Mira den Oscar bekommen im zarten Alter von 29 Jahren für Best Supporting Actress.
Krass.
Mhm. Also sie ist jetzt mit 29 eine Oscar-Filmstar.
Krass.
Danach hat sie Marilyn Monroe gespielt in dem Film Norma Jean und Marilyn zusammen mit Ashley Judd war sie in diesem Film. Und dann kam auch noch Romy in Romy und Michelle, was sie quasi für immer in diese Pop-Culture, 90s Pop-Culture, Comedy-World zementiert hat. Und dann ist es irgendwie ein bisschen abgeebbt. Also sie hat keine großen Filme mehr gebucht, immer noch mal hier, mal da was. Und man fragt sich irgendwie, was ist da passiert? Wieso wollten die großen Studios nicht mehr mit ihr arbeiten? Gehen wir zurück zu Mighty Aphrodite. Einer der Produzenten an diesem Film war, oder ein Studio, das diesen Film mitproduziert hat, war Miramax. Kennt man ja vielleicht, was immer so am Ende von Filmen steht. Und das war Harvey Weinstein.
Och, Alina.
Ja. Also, Mira hat erzählt, dass sie beim Toronto International Film Festival im September 1995 zusammen mit Harvey war und mit der ganzen Crew. Und Harvey hat Mira dann auf sein Hotelzimmer eingeladen, um über ihre Zukunft als Schauspielerin zu sprechen. Dann, als sie bei ihm auf dem Hotelzimmer war, hat sie gesagt, er hat angefangen, meine Schultern zu massieren. Ich habe mich total unwohl gefühlt. Dann ist sie immer so von ihm weggegangen. Und dann hat er angefangen, sie so verspielt zu jagen durch sein Hotelzimmer. Und dann hat sie auch gesagt, sie hat dann irgendwie versucht, aus der Situation rauszukommen, hat einfach irgendwas gesagt und hat dann zum Beispiel auch gesagt, meine Religion erlaubt es nicht, dass ich mit verheirateten Männern was anfange. Weil er zu dem Zeitpunkt mit Eve Chilton verheiratet war.
Und zu und sagen, ich möchte nicht, hätte ihn nicht abgehalten.
Hätte wahrscheinlich ist nicht genug Grund, weil du weißt ja nicht, was du willst als Frau. Und dann hat sie aber irgendwie geschafft, ist sie aus diesem Hotelzimmer entflohen, ne? Und dachte sich so, bin ich da nochmal gut davon gekommen. Zu dem Zeitpunkt, muss man natürlich auch dazu sagen, wussten viele Schauspielerinnen nicht voneinander, dass sie das gleiche Erlebnis mit Harvey hatten. Harvey Weinstein. Anyway, ein paar Wochen später war sie in New York, dann klingelt ihr Telefon und es war Harvey Weinstein. Er meinte, dass er eine neue Marketing-Idee hat, um den Film zu promoten und dass er das gerne mit ihr besprechen würde und ob sie sich treffen könnten. Und hat sie gesagt, klar, das war schon abends zu dem Zeitpunkt, hat sie gesagt, okay, hier gibt es einen 24-Stunden-Diner bei mir um die Ecke, dann können wir uns da treffen. Das ist in der Öffentlichkeit, da sind andere Leute. Und hat er gesagt, nee, ich komme bei dir vorbei und hat einfach aufgelegt.
No, don't do it. Just
dann ist sie direkt in Panik geraten, dann hat sie einen Kumpel von sich angerufen und hat gesagt, ey, kannst du vorbeikommen und so tun, als wärst du mein Freund.
Boah, wie schrecklich.
Und dann hat sie gewartet. Dann hat es geklingelt. Du musst dir vorstellen, sie hat also in einem guten Apartmentgebäude in New York gewohnt. Da hat man immer unten einen Türmann. Ne, da gibt es eine Lobby. Aber es hat direkt bei ihr an der Wohnung geklingelt, nicht unten. Dann hat sie die Tür aufgemacht.
Es war
Harvey Weinstein. Der hat es irgendwie geschafft, durchzukommen, ohne dass sie anrufen mussten. Ne? Weil ist ja Harvey.
Ja, ist ja Harvey.
So, dann kam er rein und dann hat sie direkt in den ersten Minuten erwähnt, mein Freund müsste jederzeit hier sein, mein neuer Freund, dann kannst du den mal kennenlernen. Der war jetzt eh schon auf dem Weg, der kommt gleich. Und dann hat der abrupt das Meeting abgebrochen und ist wieder gegangen. Mhm. Also wollte wahrscheinlich nicht eine Marketing-Idee besprechen.
Weißt ja schon Bescheid, was er wollte, ne?
Genau. Dann hat Mira sich natürlich auch gedacht, ich meine, ganz ehrlich, ich möchte hier nicht zu viel Zeit damit verbringen, darüber zu reden, warum Frauen nicht eher was gesagt haben. Die Idee werden wir gar nicht hier entertainen. Man sollte sich ja fragen, warum Männer Frauen vergewaltigen und warum Männer Frauen sexuell belästigen.
Mhm.
Aber auf jeden Fall wusste Mira nicht, ob sie was sagen soll. Sie hat am Ende einer Mitarbeiterin bei Miramax von der Belästigung erzählt. Und die Reaktion dieser Mitarbeiterin war Schock und Entsetzen, dass ich es erwähnt hatte. Also sie war das Problem. Wie kann sie das nur überhaupt erwähnen? Und das war es dann mit der Geschichte. Danach hatte Mira selber das Gefühl, sie hat selber auch gesagt, guck mal, es haben bestimmt auch andere Faktoren eine Rolle gespielt. Man weiß es nie mit Casting. Es kann so viele Gründe haben, dass man auf einmal nicht mehr viel bucht. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass Harvey was damit zu tun hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich keine Meetings mehr bekommen habe, dass ich keine großen Rollen mehr gebucht habe und dass die großen Studios und die großen Regisseure sich von mir abgewandt haben. Springen wir zum Jahre 2017. Wie wir wissen, wurde Harvey Weinstein geoutet.
Was macht Harvey jetzt eigentlich gerade?
Ja. Wie wir wissen, wurde Harvey Weinstein von mehr als 80 Frauen damit beschuldigt, sie sexuell missbraucht, belästigt oder vergewaltigt zu haben. Mhm. Eine der ersten Frauen, die diesen Bericht in The New Yorker gebrochen haben, war Mira Farrow. Sie wurde von Mira Sorvino. Mhm. Sie wurde von Ronan Farrow, by the way, ja, der Sohn von Woody Allen, hat diese Story zusammengetragen und hat sie für den New Yorker geschrieben. Mhm. Der hat sie angerufen und hat gesagt, wärst du bereit, deine Geschichte zu erzählen? Und sie wusste immer noch nicht. Sie wusste nicht, soll ich nicht? Danach bin ich komplett geblacklistet. Danach werde ich nie wieder arbeiten. Und er hat ihr gesagt, es wird auch Schauspielerinnen in der Zukunft geben, denen das wieder passieren wird, wenn wir nichts dagegen tun. Ja, und das hat sie dann dazu bewogen. Und dann hat sie selber gesagt, ja, aber meine Geschichte ist ja nicht so krass wie die der anderen Frauen. Und dann hat er aber gesagt, aber du gibst den anderen Frauen damit Bestätigung, weil ihr habt alle die gleiche Geschichte. Er hat euch ins Hotelzimmer eingeladen, hat euch angefangen zu massieren. Das ist immer die gleiche Geschichte. Und wenn wir je mehr Geschichten wir haben, desto mehr Credibility bekommen dann die anderen Opfer auch, die Vergewaltigungsopfer.
Genau.
Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin dabei, setz meinen Namen drunter, es ist vorbei. Sie hat auch gesagt, nachdem die Geschichte dann geschrieben wurde und sie hat sie zuerst gelesen, bevor sie veröffentlicht wurde, hatte sie nochmal wieder Zweifel. Oh Gott, was wird mit mir passieren? Das wird mit mir in Hollywood passieren. Mhm. Und dann wusste sie aber quasi, die Geschichte wird morgen veröffentlicht, jetzt kann ich nichts mehr dagegen tun. Und dann war das wie so eine Last, die ihr von den Schultern gefallen ist. Dann kam die Geschichte raus. Seitdem die Geschichte rauskam, wissen wir ja, dass über 80 Frauen gegen Harvey Weinstein sich ausgesprochen haben. Andere Schauspielerinnen unter anderem waren Angelina Jolie, Ashley Judd, Salma Hayek, Minka Kelly, Rose McGowan, Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Lupita Nyong'o, Kate Beckinsale, Eva Green, Kate Blanchett, Cara Delevingne. Und das sind nur ein paar der Frauen, die etwas gegen Harvey Weinstein gesagt haben. Er ist in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Er wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt. So, kommen wir wieder zurück zu Mira. Nachdem das alles passiert ist 2017 mit Harvey Weinstein, haben sich auch andere Leute in Hollywood gemeldet. Zum Beispiel Peter Jackson, der Lord of the Rings geschrieben hat und Regie geführt hat, hat danach gesagt, oh ja, ich erinnere mich, dass Myra Max uns erzählt hat, dass es ein Albtraum war, mit Mira Sorvino zu arbeiten. Und wir sollten um jeden Preis vermeiden, sie als Schauspielerin anzustellen. Mira Sorvino wurde von Mira Max gesagt und auch Ashley Judd, die ja auch gesagt hat, sie glaubt, dass sie geblacklistet wurde. Daraufhin hat Jackson gesagt, das war für uns der Grund, dass sie nie für eine ernsthafte Rolle in Lord of the Rings in Frage kam. Mira Sorvino hat gesagt, als sie Jacksons Interview gesehen hat, hat sie geweint, konnte es nicht glauben und es war einfach eine Bestätigung, dass Harvey Weinstein ihre Karriere entgleist hat, was sie immer vermutet hat, aber wessen sie sich nicht sicher war. Sie hat geschrieben, vielen Dank, Peter Jackson, dass sie ehrlich sind. Nachdem das dann auch alles rauskam mit den ganzen Schauspielerinnen, die geblacklistet wurden durch Harvey Weinstein, haben neue Produktionen natürlich gesagt, wir müssen das wieder gut machen. Und seitdem ist Mira Sorvino auch wieder besser im Geschäft. Also sie hat dann eine Gastrolle in der allererfolgreichsten Serie Modern Family bekommen. Mhm. Dann hat sie in Hollywood mitgespielt von Ryan Murphy. Und wenn man auf ihr IMDb-Profil geht, hat sie 11 Projekte, die gerade anstehen für Mira Sorvino.
Oh, toll.
Also ein bisschen was, ein kleines Silver Lining für sie. Mhm. Aber sie hatte auch, als sie gerade 30 war noch oder 29 war, noch natürlich in der Zeitspanne von den späten 90ern bis jetzt ganz andere Projekte buchen können.
Auf jeden Fall.
Und das sind nur zwei der vielen Geschichten, wie Frauen ihre Karriere in Hollywood verloren haben. Manche, die gar nicht erst die Chance hatten, so weit wie Mira oder Tippi zu kommen, weil irgendwelche Männer mit ihnen schlafen wollten und die Nein gesagt haben.
Aber guck mal, Alina, das sind doch jetzt nicht zwei Einzelfälle, oder? Das ist doch...
Auf keinen Fall.
Das ist doch einfach eine Maschinerie. Das ist doch systematisch, dass das sich so entwickelt hat, oder?
Und auf jeden Fall.
Ich meine, gut, dass Weinstein jetzt im Knast ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch gut aufhört, oder?
Na, auf gar keinen Fall. Es ist auch gut, dass Weinstein im Knast ist. Und es musste auch er sein als Beispiel, weil er war der er ist einer der erfolgreichsten großen Tiere in Hollywood. Der kennt jeden. Und die Tatsache, dass er so einen Absturz hatte, ist sehr, sehr wichtig für das MeToo-Movement und dafür, dass es in Hollywood anders wird. Aber es sind natürlich Männer, die Männern helfen, die untereinander helfen. Ja. Also, dass die Gerüchteküche ist die, dass es ein komplettes Netzwerk gibt, dass Harvey Weinstein dabei geholfen hat, dass er das machen konnte. Dass
es Angestellte... Ja, das denke ich nämlich auch. Also.
Genau. Also die Gerüchte, das ist natürlich alles nicht bestätigt, aber die Gerüchte sind die, dass er Angestellte hatte, die zum Beispiel auch bei Schauspielerinnen gesagt haben, ich bin bei dem Meeting mit dabei. Die waren dann 10 Minuten mit dabei und dann hat Harvey gesagt, kannst du mal bitte kurz das und das machen, und dann sind die gegangen, damit er mit der Schauspielerin alleine ist. Es wurden ja auch teilweise, also wenn du bei YouTube guckst, Courtney Love hat mal auf dem roten Teppich gesagt, da wurde sie interviewt, da wurde sie gefragt, was ist dein größter Tipp für junge Schauspielerinnen in Hollywood? Und die gesagt, sie kurz nachgedacht, hat gesagt, oh Gott, dafür werde ich jetzt, das darf ich eigentlich nicht sagen, aber wenn Harvey Weinstein dich einlädt auf sein Hotelzimmer, geh nicht hin. Also es war wie so ein offenes Geheimnis, sagen viele. Es war so, alle wussten irgendwie, da ist was nicht richtig, aber keiner hat was gesagt.
Puh. Unglaublich, ey. Ja, macht mal alle die Augen auf, bitte. Es ist halt überall. Klar, Filmbranche ist schon ein extremes Beispiel, aber solche Sachen passieren halt nicht nur dort.
Das sind überall.
Ja, ich glaube, das haben wir auch alle schon mal erlebt. Also
auf jeden Fall. Ich habe das auch hier schon mal genauso erlebt. Also am Anfang, als ich in L.A. war, da habe ich so auf irgendeiner Party so jemanden kennengelernt mit meiner damaligen Freundin, mit der ich hier war. Und die waren älter als wir, aber jetzt auch. Ich meine, wir waren da auch selber schon in unseren späten 20ern, ne? Aber die haben dann gesagt, ey, wollt ihr nächste Woche mit da auf so ein Event? Und dann haben die uns mit ins Beverly Hilton genommen. Da war ein Event zu Ehren von Michael Jackson. Der war da, der wurde da geehrt. Das war, glaube ich, das Anniversary von seinem Todestag oder sowas. Und dann sind wir damit hin und dann haben wir da an einem Tisch gesessen, direkt neben der Jackson Family, und da waren voll die Celebrities und dann dachten wir so, boah, voll cool. Voll naiv, weißt du?
Erzählt die einfach wieder so voll eine krasse Story.
Ja, wir so, boah, voll cool, voll die Celebs, wir sind hier voll im Beverly Hilton. Ich weiß noch, ich habe damals gefragt, können wir auch einen Freund mitbringen? Und der so, nee, könnt ihr nicht, nur ihr zwei Frauen. Ja, und danach waren wir mit denen zu Hause in einem Haus und haben da Party gemacht. Und dann haben wir gesagt, dass wir irgendwie umziehen müssen und so, und dass wir noch keine Wohnung gefunden haben. Da waren wir ja, dann haben die uns am nächsten Tag angerufen und haben die gesagt, hört mal, ihr habt doch gesagt, ihr sucht eine Wohnung. Wir uns gehört, und die hatten so einen Freund, das war so ein ganz großer, dicker, russischer Mann. Und das war der Reiche von denen, ne? Mhm. Und die anderen waren, glaube ich, seine Entourage, so, ne? Und dann haben die gesagt, dem gehört da ein Gebäude in West Hollywood, direkt an der Ecke so und so, voll mitten im Geschehen. Und der hat da da steht ein Apartment frei. Da ist eine Wohnung frei, die hat einen Balkon und die würden wir euch gerne zur Verfügung stellen, weil ihr seid zwei junge Künstler und wir wollen junge Künstler unterstützen. Und wir so, boah, voll geil, haben wir ein Glück. Das ist, weil wir das Secret gelesen haben. Das haben wir angezogen. Wir kriegen Sachen umsonst. Die kriegen wir einfach nur so zugeschmissen. Alles funktioniert genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben die so gesagt, ja, und dann haben die so gesagt, das Einzige, was wir wollen, ist, dass wir alle weiterhin zusammen abhängen und zu Partys gehen und dass wir einfach alle offen, für alles offen bleiben. Hat ihr gesagt. Und die so, ja klar, gar kein Problem. Und dann aufgelegt, ne? So, aufgelegt, dann ist die Euphorie so ein bisschen, nachdem die Euphorie den Körper ein bisschen verlassen hat, saßen wir beide so ganz still da und haben in die Ferne geschaut und dann so, was meinst du, was die damit meinten, für alles offen bleiben? ich meinst du, die meinten Sex? Und ich so, ich glaube, wir müssen die fragen. Ich glaube, wir müssen einfach sagen, wir müssen einfach immer unsere Wahrheit laut aussprechen. Nicht, dass wir uns jetzt auf irgendwas einlassen. Dann haben wir die zurückgerufen, ne? Und so. Und
dann was hast du dann gefragt,
bitte? Ich so, hör mal, kurze Frage. Dafür, dass wir umsonst in der Wohnung wohnen dürfen. Ich stelle jetzt einfach die Frage direkt heraus. Oder ich glaube, ich war nicht am Telefon. Ich glaube, meine Freundin war am Telefon. Wollt ihr dafür Sex? Haben wir einfach gefragt. Und dann hat der Marco gesagt, oh scheiße, und dann hat der Typ gesagt, ist ja egal, der hieß Marco, hat der gesagt, ja guck mal, die Sache ist die, ihr kennt doch den Ivan oder wie der hieß. Der ist ja ein total netter Typ, aber der hat halt Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen und der findet euch beide total toll. Und ja, also hat der gesagt, und in L.A. gibt es viele Frauen, die sich auf so einen Deal gerne einlassen würden und deshalb wollten wir euch das anbieten. Und wir so, oh, okay. Danke, aber nein, danke. Und dann haben wir die nie wieder gesehen.
Also, du wärst fast eine Prostituierte geworden, kann man sagen.
Sexarbeiterin, ja.
Ja, Entschuldigung, Sexarbeiterin. Ja. Mhm. Bist du nochmal davon gekommen.
Guck mal, wer als Sexarbeiterin arbeiten möchte, more power to you. Da ist nichts Schlimmes dran.
Aber dann verstehe aber ich nicht, warum mein der Job nicht dahin ist es nicht. Geht.
Ja.
Warum geht der denn nicht zur Sexarbeiterin?
Ja, das ist ja hier auch. Weil in L.A. ist das ist schon zu viel Arbeit, ne? Man möchte in seinem Haus bleiben.
Das ist doch voll bequem dann eigentlich.
Ja, eigentlich schon, aber es ist ja auch illegal hier. Deshalb muss es ja auch eigentlich legalisiert werden.
Mhm. Hier ist das alles legal.
Die sind nicht so woke wie in Deutschland, was Sexarbeit angeht.
Ja, hier
angeht.
Ist das alles.
Ja.
Hier gibt es doch für alles Regeln. Gibt es doch für alles eine Lösung.
Ja.
Oh mein Gott.
Ich meine, das ist jetzt nicht so eine Story eigentlich, die darauf beruht, dass die ihre Macht ausnutzen wollten. Aber halt, dass die einfach denken, okay, ich habe Geld.
Naja, er wollte ja damit natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen.
Ja, genau.
Und das finde ich
vor,
schon verwerflich.
Also. Dann wohnst du da und dann, oh Gott, ist deine Miete? Ja, Blowjobs. Blowjob-Miete.
Oh Mann, krass.
Ich habe so viele Geschichten, Sabrina. Die kommen jetzt so langsam im Podcast, kommen die alle langsam wieder raus. Also wenn man hier nach Hollywood kommt, als Frau, als junge Frau, muss man echt auf sich aufpassen. Hier gibt es so viele Predators, die warten nur darauf, dass sie, oder auch als Mann, die warten nur, dass hier junge, naive Menschen ankommen.
Ja, aber du solltest vielleicht mal auch nicht so gutgläubig sein, ja?
Bin ich ja jetzt auch nicht mehr. Jetzt hasse ich alle.
Ja, dann ist ja gut. Also.
Jetzt, wenn jetzt jemand freundlich zu mir ist bei Trader Joe's, dann denke ich direkt, das ist ein Massenmörder.
Gar nicht mit jemandem reden, okay?
Ich rede hier mit niemandem. Nur mit meinen Katzen.
Gut. Kann ich ja auch nichts passieren.
Ich habe abends, wenn ich rausgehe, ein Pfefferspray und eine Tasergun dabei.
Und keine Waffen, bitte.
Nee, nur eine Tasergun. Die geht so. Dann wird
das
einer
ist
so
mir eigentlich schon zu viel.
Das habe ich in meinem Garten dann so ausprobiert, damit ich auch weiß, wie man das benutzt. So. Einfach
nee,
so.
Dann ist gut.
Weißt du? Jetzt bin ich Profi.
Dann ist gut. Ja, ja.
Ja. Alles klar. Zeige ich dir nächstes Mal, wenn du da bist, machen wir ein Tasergun-Training.
Ich wette, einer wird verletzt.
Ich kann das ja mal bei uns auf Instagram hochladen, wie ich meine Tasergun benutze.
Also ich bin mir sicher, das darf man in Deutschland nicht einfach so benutzen.
Nee, da ist das illegal. Hier konnte ich das einfach bei Amazon bestellen. Ist auch pink.
Taser für Mädchen.
Ja, ist doch klar.
Ist ja klar.
Es muss doch auch eine klare Differenzierung geben.
Aber Pfefferspray gibt es hier auch einfach so im DM zu kaufen.
Ja. Musst aber halt und auch gucken, dass du genau weißt, wie du das benutzt, weil sonst nehmen die das ab und dann bist du dran, bist du gepfeffert. Und
einmal hatte ich mein Pfefferspray in der Jackentasche vergessen, als ich irgendwo hingeflogen bin. Und dann war das da am Flughafen in der Jackentasche.
Nein!
Und dann haben die gesagt, was ist das denn hier in ihrer Jackentasche? Ich so, und dann ist mir eingefallen, ich so, oh mein Gott, tut mir leid, ich habe vergessen, das rauszunehmen. Und dann meinte der eine Beamte so, ja, ich meine, wir sind hier in Köln, also ganz ehrlich. Weil das war kurz nach den Vorfällen an Silvester, wo hier die ganzen Frauen missbraucht wurden.
Ja, und wurde ja auch gesagt von der Kölner Bürgermeisterin, dass die Frauen auf sich besser aufpassen müssen, ne?
Genau. Ja. Dann haben sich alle Pfefferspray besorgt.
Unglaublich. Ja, das ist doch ein guter Weg, ein guter Start in den Montag wieder.
Genau. Wir wissen jetzt alle, wie wir uns verhalten müssen, wie wir uns selber schützen können.
Ja.
Also Mädels, passt euch auf euch auf.
Hört mal Mädels, passt auf euch auf. Jungs, hört auf, Frauen zu vergewaltigen.
Das ist doch so einfach.
Das ist eigentlich so einfach.
In diesem Sinne.
Gute Nacht nach Köln.
Guten Morgen nach Hollywood.
Bye.
Bis nächste Woche.